Außerdem, ich, das Textwort lese, möchte ich Ihnen etwas sagen. Wenn Sie reden, reden Sie nicht von Erlustegen. Reden Sie auch nicht von Guasitzabantu. Nicht nur, weil es viele gibt, die diese Namen nicht hören wollen, die aber vielleicht es gerne hätten, wenn ihre Namen gebraucht werden und davon geredet würde. Die Hauptsache ist ja der Herr Jesus. Trotzdem Paulus gesagt hat, schämt euch meine nicht und sagte, folgt mir nach. Aber wir erreichen mehr dadurch, wenn sie nicht von uns reden, aber von dem Herrn Jesus. Und wir auch nicht von Guasitzabantu, sondern vom Herrn so viel wie möglich. Sie können ja Namen gebrauchen, wenn Sie Menschen vor sich haben, die einem freundlich gesonnen sind. Aber wenn die Menschen feindlich sind, gesonnen sind, dann lassen Sie das ruhig und reden Sie vom Herrn Jesus. Da kommt man viel weiter mit. Und die Zeit ist ja kurz. Wir sollen die Zeit auskaufen und klug sein wie die Schlange. Die Schlange in der Bibel ist ja immer ein Symbol des Bösen und des Satans, die alte Schlange. Aber der Herr sagt, wir sollen eines von der Schlange lehnen. Und das ist die Klugheit. So, nun vornehmen wir unseren Text lesen, lasst uns noch einmal zusammen beten. Herr Jesus, wenn du selber nicht in unserer Mitte bist heute Abend, hat unser Beisammensein keinen Sinn. Wir bitten dich, dass du persönlich in unserer Mitte seist und dass du durch unsere Reihen gehen wollest und ein jedes Herz anrühren. Du weißt, was ein jeder braucht, jeder Mann, jede Frau, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester. Sei es Geist an Geist, Seele oder Leib, schenke uns das, was wir brauchen, was zu deiner Ehre dienen wird, sodass dein Wille geschehen kann unter uns, so wie im Himmel. Und dass dein Reich kommen kann, zu deiner Ehre. Du hast uns gesagt, Herr, dass der Buchstabe tötet, der Geist aber lebendig macht. Schenk uns den Geist, der dein Wort lebendig macht in unserem Herzen, in unserem Leben, dass, wenn möglich, ein jeder gesegnet diesen Raum verlassen wird. Amen. Unser Text für den heutigen Abend finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 9, vom 35. Vers. Und Jesus ging umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheit und alle Gebrechen. Und da er das Volk sah, jammerte ihn desselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich weiß nicht, warum ich über diesen Text heute Abend reden soll. Aber ich brauche das wohl nicht zu wissen. Wenn ich das wissen müsste, dann hätte der Herr es mir vielleicht gezeigt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich am heutigen Abend hierüber reden wollte. Aber irgendwie fühle ich und meine, dass dies der Text ist, worüber ich reden soll heute Abend. Ich habe gebetet und gesagt, Herr Jesus, warum? Wozu? Warum soll ich über dieses Wort reden? Aber gehorsam will ich das tun. Ich möchte nun aus diesem Wort nur kurz 4 Punkte anrühren. Da ist so vieles, was wir in diesem Text finden. Aber ich möchte nur diese 4 Punkte anrühren. Der erste Punkt ist dieses. Als Jesus das Volk sah, jammerte ihn desselben. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Es jammerte ihn. Als der Herr Jesus die Menschen sah, waren sie zerstreut, verschmachtet. Sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten hatten. Unter vielen Tieren ist kein so hilflos wie das Schaf. Und der Herr gebraucht nun das Schaf als Bild. Er sagt, so sind die Menschen. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Haben Sie schon mal Schafe gesehen, die keinen Hirten haben? Wie zerstreut die sind. Ein jämmerliches Bild. Und es jammerte ihn, als er die Menschen sah. Was bedeutet dieses Wort? Es jammerte ihn. Sie kennen Deutsch besser als ich. Vielleicht könnten Sie ausführlicher über das Wort jammer sprechen und was das bedeutet, dass es ihn jammert. Aber Sie wissen ja, dass im Urtext es nicht die deutsche Sprache war. Im Urtext finden wir ein Wort, das von großer Bedeutung ist. Es ist nicht das einzige Mal, dass es von dem Herrn Jesus heißt, dass ihn jammerte. Oder es jammerte ihn, als er die Menschenmengen sah. Sehr oft wird das von dem Herrn Jesus gesagt. Dieses Wort in der griechischen Sprache bedeutet, dass er innerlich tief bewegt wurde. Das wird auch an anderen Stellen in der Bibel angeführt. Sie denken an den Vater von dem Besessenen im Markus-Evangelium 9, 20. 22. Vers, von dem Vater, als er zu Jesus kam und seinen besessenen Sohn brachte. Der wurde ja vom Geist ergriffen, vom bösen Geist, und gepackt und oft ins Feuer geworfen und ins Wasser, und dieser Geist ihn umbringen wollte. Und das Jesus auch zu seinen Jüngern sagte, dieser Arzt fällt nicht aus, außer durch Fasten und Beten. Und der Vater sagte, Herr, kannst du diesen helfen? Und der Herr Jesus sagt, wenn du glaubst, ist irgendetwas möglich. Und er dann rief, Herr, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und der Herr Jesus den Geist bedrohte und er ausfuhr. Und der Sohn am Boden lag wie tot. Und die Menschen sagten, der ist tot. Aber der Herr Jesus ihn an seine Hand griff. Und wieder Leben in ihn kam. Da heißt es, es jammerte den Vater und seinen Sohn. Sehen Sie, was das bedeutet. Wenn Sie, Vater, solch einen Sohn hätten, wie würden Sie darüber fühlen? Das ist keine leichte, oberflächliche Sache. Das geht tief. Das zerbricht fast das Herz. Wenn man sein eigen Kind zu schauen wird, schauen muss, vom bösen Geist besessen, ins Feuer geworfen, ins Wasser, und der Teufel entschlossen ist, ihn umzubringen, wie hat der Vater wohl gelitten? Wie hat das wohl sein Herz zerbrochen? Und da wird genau dasselbe Wort gebraucht, als hier von dem Herrn Jesus. Dasselbe griechische Wort. Es jammerte ihn, was ist wohl durch das Herz des Herrn Jesus gegangen? Was geht durch das Herz des Herrn Jesus, wenn er einen Gottlosen sieht? Einen Ungeretteten, einen verlorenen Menschen. Wir finden das auch, das Wort auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da heißt es, als der Vater den Sohn von Fähnen sah, jammerte ihn. Und er ließ seinen Sohn entgegen, umarmte ihn und küsste ihn. Des Vaters Herz jammerte um diesen verlorenen Sohn, der zurückkam von den Schweinen. Und dies spürte der Herr Jesus, als er die Menschenmengen sah. Wir nennen uns Christen nicht, weil wir nach Christus atmen und an ihn glauben. Und mit ihm uns identifizieren und vereinigen und sagen, wir sind Christen. Natürlich können wir nicht Christen sein, wenn Christus nicht in uns wohnt. Und wenn er in uns wohnt, dann sind wir vom gleichen Geist, von der gleichen Gesinnung, haben das gleiche Leben wie er. So möchte ich heute Abend, den ersten Abend, auf dieser Tournee fragen, was fühlen Sie, Christ? Nehme an, dass Sie alle Christen sind, wenn Sie die Menschenmengen sehen. Was fühlen Sie, was spüren Sie in Ihrem Herzen? Was fühlen Sie in Ihrem Herzen, wenn Sie an die Menschheit denken, die Millionen, die in die ewige Verdammnis gehen? Auf dem Flug hierher, sagte unsere Fluggesellschaft, sie wollen mir das schenken, dass ich in der ersten Klasse sitze. Das sagten sie. Sie sind nicht gläubig, aber irgendwie sagten sie, sie hätten das gern, dass ich dort sitzen soll. Das habe ich denn auch gemacht. Und dann habe ich mich die Menschen dort angeschaut in der ersten Klasse. Das sind die erste Klasse Menschen. Dann kam gleich, kamen sie mit einer Zeitung herum, jeder nahm dann eine Zeitung. Mir wurde auch eine Zeitung in die Hand gegeben. Ich saß, nahm sie und gleich unter den Sitz und holte meine Bibel heraus und las sie. Dann kamen sie gleich, ein Glas Wein, sagte nein. Sie meinten, ich hätte vielleicht nicht gut verstanden. Wein, Sparkling Wine, das ganz besondere Wein. Sag, nein, möchte ich nicht, geben Sie mir Wasser. Und dann lachten sie. Und sehr oft, immer wieder. Und ich schüttelte den Kopf und sagte, nein, das brauche ich nicht. Nicht eine hatte eine Bibel. Unter all denen, mit denen ich dort saß. Nicht eine. Nicht eine las die Bibel. Wie ist das möglich? Einige lasen Bücher, aber Romane. Als wir umstiegen in Rom, mit in einem Schweizer Flugzeug, habe ich nicht eine im Flugzeug gesehen, der die Bibel las. Oder der betete. Aber im Flugzeug, als eine betete, da schauten die anderen an. Seltsam. Beim Essen, dass der betete. So sieht's in der Welt aus. Wie wenig Christen gibt's in der Welt. Zwar viel mehr, die sich Christen nennen, aber die sich nicht des Herrn Jesu schämen. Gibt's ja sogar Christen, die sich schämen, um ihre Bibel zu lesen. Es gibt Christen, die sich schämen, um zu beten in der Öffentlichkeit. Oder im Restaurant. Dass andere das hören. Wir schämen uns, unseres Herrn. Und trotzdem Millionen in das ewige Verderben stürzen, haben wir Christen Zeit, um uns gegenseitig zu zanken und zu streiten. Ist das nicht schauderhaft? Wie ist das möglich? Ich darf wiederum, dass man nicht alles zulassen soll. Im Neuen Testament heißt es, dass man einige den Mund stopfen soll. Ich weiß nicht, ob die Lutherbibel sagt, das Maul. Das gibt solche Menschen, die meinen, sie haben die Gabe der Unterscheidung und richten und schreiben und wissen so viel von geistlichen Sachen in Luthersprache wie der Esel von der Harfe. Nichts mehr. Aber wie ist das möglich, dass wir uns Christen nennen und so benehmen können? Als Jesus die Menschenmengen sah, da jammerte es ihn. Das hat ihn tief berührt, bewegt. Er konnte nicht stille schweigen. Er konnte nicht stille sitzen. Er musste etwas sagen. Er musste etwas darum tun. Wie sieht's bei uns aus? Was fühlen wir? Was geht in unserem Herzen vor? Es gibt Christen, die mehr fühlen, wo es sich mehr bewegt und regt im Herzen, wenn sie eine Frau, gottlose Frau, die sich schäbig benimmt und schäbig angezogen sieht, spüren, als wenn sie Menschen spüren, sehen, die schmachten, die wie ein verlorenes Schaf sind. Und die Menschen nennen sich Christen. Nun, liebe Freunde, ich weiß, dass ich getadelt werde, dass der Elus Degen, wenn der predigt, dann verlieren die Gläubigen ihre Gewissheit, dass sie Gottes Kinder sind. Wenn sie das verlieren können, verlieren sie es. Denn wenn sie es verlieren, zweifle ich, ob sie das Recht haben. Aber was man verlieren kann, verlieren sie. Und bekommen sie das, was echt ist. Ganz gewiss will ich nicht Menschen trösten und sagen, alles ist in guter Ordnung, wenn nicht alles in guter Ordnung ist. Ganz gewiss nicht. Und es schadet nicht, wenn ein Mensch auch weinend den Gottesdienst verlässt. Wenn das Tränen der Buße sind, göttliche Reue und Buße, die Umkehr schafft im Leben des Christen. Entschuldigen Sie, wenn ich nicht die rechten deutschen Worte gebrauche, denke vielleicht an der englischen Übersetzung oder Zulu-Übersetzung und finde die deutschen rechten, die rechten deutschen Worte nicht. Aber so heißt es in der Bibel. Die göttliche Reue und Buße, die Umkehr wirkt im Leben eines Menschen. Aber es ist gut, dass wir die Tatsache ins Auge sehen. Und das möchte ich auch, wenn ich hier bin. Soll es nicht ein frommes Wortenspiel sein. Sondern ich möchte einfach schlicht und einfach Ihnen die Wahrheit sagen. Und möchte, dass auch Sie ehrlich mit mir sind. Und wenn ich frage, wie steht es in Ihrem geistlichen Leben? dass Sie das vor Gott beantworten. Bei dem Herrn Jesus, als er die Menschen sah, da jammerte er sie. Und ich denke nicht, dass die Möglichkeit besteht, dass einer ein Christ sein kann, ein wahrer Christ, ein wirkliches Gotteskind, das Jesus im Herzen hat und nicht das fühlt, was Jesus gefühlt hat. Ich glaube nicht, dass es solch ein Wunder gibt. Das ist nicht ein göttliches Wunder im Leben eines Menschen. Es jammerte ihn, als er die Menschen sah. Was fühlen Sie in Ihrem Herzen? Sie brauchen nicht weit zu gehen. Vielleicht haben Sie in der eigenen Familie Menschen, die dem Herrn Jesus nicht folgen. Das muss ein trauriges Bild sein. Ich dachte auf der Fahrt hierher, ich dachte meine Brüder und sagte, wenn da ein Bruder sein sollte, der nicht mit dem Herrn wandelt, wie muss das sein? Oder eine Schwester, oder Eltern, oder Nichten und Neffen, die nicht den Herrn folgen. Kann man ruhen? Kann man ruhen? Ein frommer Christ sagte mir, oh, ich lasse mich begnügen mit dem Wenigen. Wenn zu viele sich bekehren, werde ich stolz werden. Welche Frommheit es doch gibt in dieser Welt. Welchen Unsinn und Torheit. Es gibt mehr besessene Menschen, als was wir ahnen. Die nicht den Erfüllten mit dem rechten Geist, sondern mit dem begehrten Geist. Und man nur sagen konnte, und wenn jeder Mensch in der Welt Christ wäre und nur eine nicht, dann sollte die ganze Welt auf den Knien sein und für den beten. Und dann sollte da noch keine hochmütig sein und keine stolz sein. Denken wir an die Seelen, die verloren gehen. Und wenn wir das Herz Jesu haben in uns und einem Herzen, ein Herz nach dem Sinn Gottes, und wenn wir Christi Sinn haben und Jesus in uns, sage ich, dann werden wir umgestaltet in sein Bild, dann werden wir ihm ähnlich. Und dann fühlen wir auch so, wie er gefühlt hat. Es jammerte ihn. Und dann sagte er zu seinen Jüngern, nun kommen wir zum zweiten Bild. Das erste, den zweiten Punkt. Erster Punkt, jammerte ihn. Der zweite Punkt, bittet den Herrn der Ernte, der Herr der Ernte. Der dritte Punkt, das Gebet bittet. Und zum Schluss, dieses sagte er seinen Jüngern. Also der erste Punkt, es jammerte ihn. Nun haben Sie eine kleine Ahnung von dem, was es heißt. Es jammerte ihn. Sein Herz zerbrach fast. Er konnte es nicht lange mehr ansehen. Denken Sie an den Vater des besessenen Sohnes. Und denken Sie sich hinein und sagen Sie, wenn ich das wäre. Der Vater konnte das nicht mehr länger ertragen. Er konnte das nicht mehr länger ansehen. Was für schlaflose Nächte wird der Mann gehabt haben? Wie wird das sein Herz zerbrochen haben? Wo er ging, bei der Arbeit, wird er an seinen Sohn gedacht haben. Wenn er nach Hause kam, wird er seine Frau wohl gefragt haben, wie es um den Sohn steht. Besorgt um den Sohn, kümmern wir uns um die Verlorenen. Geht es uns nah ans Herz, so wie der Vater im Himmel, der den verlorenen Sohn entgegenging. Es jammerte ihn. Es jammerte ihn in solchem Maße, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab für ihn. Das Beste, das Höchste, das Allerschönste, sein einigen Sohn, einzig geborenen Sohn, Jesus Christus, durch den durch den alles geschaffen ist, zu dem alles geschaffen ist, für den alles geschaffen ist, nach Kolosser 1, Vers 16. Sein Ein und Alles gab er, um für uns zu sterben. Was geben wir her für die verlorene Menschheit? Schauen Sie, was es den himmlischen Vater gekostet hat. Weil ich jammerte um uns. Wie sollte er, heißt es, uns nicht alles mit ihm schenken? Wenn er uns Jesus, der himmlische Vater, uns Jesus geschenkt hat, das Allerhöchste, wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Also, Jesus ging und geht dem Vater über alles. Der himmlische Vater hält nichts zurück. Alles hat er mit ihm uns geschenkt, weil ihn jammerte. Und wie sieht's bei uns aus? Was tun wir? Oh, ich möchte gemütlich leben. Komm mir nicht zu nahe. Nicht, dass es zu umständlich. Könnte mir zu viel kosten. Das geht zu weit. Aber bei dem himmlischen Vater ging nichts zu weit. Nichts. Und bei dem Vater des Besessenen, der schämte sich nicht, öffentlich zu weinen. Öffentlich zu sagen, hey, erbarme dich meine. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Es jammerte ihn. Mögen Sie das Wort nie vergessen. Und wie wollen Sie eins vor dem Herrn Jesus stehen, wenn Sie diesen Jammer nicht kennen? Und ich möchte es kurz fassen und sagen, wagen Sie sich, Christ zu nennen und kennen das nicht und haben sie nicht solch ein Herz? Ich könnte jetzt Gotteskinder aufzählen, Missionare, Prediger, denen es jammerte. Sturt im Kongo, Hudson Taylor in China, John Hyde und so viele andere Gottesmänner, die solch ein Herz hatten, dessen Herz blutete für die, die den Herrn Jesus nicht kannten und denn vor nichts zurückschrecken, gerne alles hingeben, ihr ganzes Leben, ein und alles, sodass die Menschen Jesus kennenlernen, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Nun zum zweiten Punkt. Bittet den Herrn der Ernte. Den Herrn der Ernte. Vorletzten Sonntag war bei uns auf Sitzabantu ein Prediger, ein alterfahrener Pastor, den ich zuletzt vor circa 26 Jahren gesehen habe. Und konnten uns jetzt treffen, er kam zu uns nach Sitzabantu. Und da sagte er mir, er ist jetzt alt. Er sagt, Erlo, weißt du, wie wir das machen? Er ist in einer Kirche. Wir bestimmen. Der wird dorthin geschickt. Dieser Pastor wird versetzt dorthin. Das muss so gehen. Die Ernte ist unsere. Und nicht des Herrn. Wir entscheiden. Ich denke, dass da wohl schon etwas stimmt in dem, was diese Pfarre mir sagte. Aber er sagt, was werden wir, wie werden wir Rechenschaft ablegen vor dem lebendigen Gott, dem Herrn der Ernte? Das Evangelium, die geistliche Arbeit, das Reich Gottes ist das Reich des Herrn. Die Ernte ist des Herrn. Und der Herr Jesus sagt, wenn wir beten, sollen wir den Herrn der Ernte bitten. Ist der Herr bei uns der Herr der Ernte? Wenn er wirklich der Herr ist, dann muss das gehen, so wie er das will. Dann müssen wir uns unter ihn fügen. Dann muss die Gemeinde Christi bereit sein, dass er wirken kann. Vor einiger Zeit schrieb eine, der sagt, was macht der Erlo unter uns? Lass ihn doch ein Afrika sein und uns Europa überlassen. Ja, was habe ich hier zu suchen, wenn der Herr der Ernte mich nicht hierher schickt? Ich habe kein Recht hier zu sein. Aber der Herr der Ernte, der wirkt wie Ebel. Ich habe Hogarth Justen vorgestellt, ist ein Farmer, aber ein Missionar. Wissen Sie, dass es bei uns viele Farmer gibt, die mehr Seelen gewinnen als Pfarrer und Evangelisten? Wissen Sie, dass bei uns Gott kleine Mädchen gebraucht und auch Erwachsene, um viele zum Kreuz zu führen? Manche viel mehr führen viel mehr Seelen in einem Jahr zum Kreuz als manche Pfarrer und Evangelisten im ganzen Leben. Können wir Gott vorschreiben, wie er wirken will? Kann ich Gott sagen, Gott, so musst du es machen, diesen musst du gebrauchen, salbe den, ich kann einen Menschen salben. Aber Gott salbt ihn nicht. Und ich kann einen verwerfen und Gott salbt ihn. Ich kann einen erwählen, der nicht von Gott erwählt ist. Und kann den verwerfen, der von Gott erwählt ist. Aber dadurch gehe ich zugrunde. Gott sagt, Abraham, wer dich segnet, den wird ich segnen. Wer dich verflucht, den verfluche ich auch. Das ist eine gefährliche Sache. Schämen Sie sich nicht, um Menschen zu segnen, wenn Gott sie gesegnet hat. Wagen Sie sich aber nicht, jemanden zu verfluchen, den Gott nicht verflucht hat. Damit bringen Sie das Urteil Gottes über Ihr eigenes Leben und den Fluch. Man weiß nicht, was das Ende sein wird, von solch einem Menschen. Darum sage ich immer wieder und habe von Anfang der Erweckung gesagt, und wenn Gott ein vierjähriges Kind gebraucht, dann will ich mich beugen und mit allen Kräften dieses vierjähriges Kind zur Seite stehen. Und wenn Gott das Kind gebraucht, dann will ich das Kind auch gebrauchen. Und wenn Gott das Kind segnet, will ich es auch segnen. Hatte ich aber keine Ahnung, dass tatsächlich in den kommenden Jahren Gott ein vierjähriges Kind gebrauchen würde. Und danach ein neunjähriges Mädchen, dass die Pastoren und die Pfarrer, die Prediger, erfasst wurden und gerüttelt und geschüttelt durch ein neunjähriges schwarzes Mädchen. Und das hat nichts mit Spiritismus zu tun. Gar nicht. Der solche sagt, ist selbst bezaubert. Und sieht durch deine eigene Brille. Und wenn die rot ist, ist alles rot. Und wenn die grün ist, ist alles grün. Wenn es auch nicht grün ist, kann auch in der Winterzeit grün aussehen. Er ist der Herr der Ernte. Und die Christenheit im 20. Jahrhundert, staatlich reformiert, evangelisch oder was sie auch sind, lutherisch, die müssen das erkennen und sich beugen. Vor dem, der der Herr der Ernte ist. In diesen Tagen hatten wir zwei Bischöfe bei uns auf Sisabantu und den Präsidenten der Wesleyanischen Kirche des südlichen Afrikas. Und der war eine Woche lang bei uns. Wir staunen in Afrika, wenn wir sehen, wie Gott unter den Pfarrern, Pastoren, Bischöfen und Leitern der Kirche wirkt. Das ist etwas Erquickendes. In der Geschichte war es immer so, dass sehr oft Gott die Laien gebrauchte. Aber wir sehen nun, dass er in merkwürdiger Weise unter den Pfarrern und Pastoren wirkt. Etwas Erfreuliches. Dann ist die Gemeinde kein Problem. Wenn die Leiter recht sind und den Geist Gottes nicht betrüben und dem Herrn treu, dann kann Großes geschehen. Darum sagen wir immer wieder, wir wissen nicht, was geschehen wird. In diesen Tagen, in der letzten Woche, hatten wir ein Bus voll theologischer Studenten, die gekommen waren, die jetzt alle Pfarrer und Prediger werden. Und so kommen sie in Scharen. Und dann ist es was Außergewöhnliches, wenn man die Leiter sieht und sich beugen und sich demütigen. Da kann der Geist Gottes wirken. Sehr oft in der Bibel wird der Heilige Geist mit einem Wasserstrom verglichen. Und wo fließt der Strom? Nicht die Berge hinauf, nicht die hohen Berge hinauf, sondern wo es am niedrigsten ist, am tiefsten. Gott gebraucht nur die Demütigen, die Kleinsten, die Geringsten, die bereit sind, um sich zu beugen, wo der Größte der Kleinste wird und der Diener alle. Wo der Erste der Letzte wird. Sobald Hochmut und Stolz im Leben kommt und wir nicht bereit sind, der Geringste zu sein, sind wir unbrauchbar. Kann Gott uns nicht gebrauchen im Reiche Gottes. Gott widersteht den Hoffätigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Und sollte das eine Demütigung sein, was rede ich bloß? Ist das Stroh, was ich rede? Es ist Stroh. Aber leider oft muss man menschlich reden, dass die Menschlichen das verstehen. Sollte es uns eine Demütigung sein, dass wir uns dem Herrn der Ernte beugen und ihn wirken lassen, wie er will? Wo sind wir hingelandet? Wo befinden wir uns heute? Haben wir uns selbst zu Göttern gemacht? Sitzen wir auf dem Thron und wir entscheiden und wir schreiben den Herrn vor und sagen, das muss so gemacht werden und das muss so gemacht werden. Wir binden ihn Hände und Füße und stopfen ihm den Mund und sagen, nein, in unserer Gemeinde wird das nicht geduldet. Bei uns kann das nicht so gehen. Gott muss sich unseren Gesetzen und Vorstellungen beugen und er muss wirken, so wie wir das wollen. Er muss nach unserer Pfeife tanzen. Ein trauriges Bild. Mögen wir das nie vergessen, dass er der Herr der Ernte ist. Er ist der Eigentümer. Es ist seine Ernte, nicht unsere. Es ist sein Reich, nicht unser Reich. Es ist seine Gemeinde, nicht unsere Gemeinde. Und einst werden wir Rechenschaft ablegen müssen. Nun wird er sagen, Erlo, wie hast du gepredigt? Wie hast du das Wort verkündigt? Wie hast du gelebt? Nicht unsere Sache. Aber wie wunderbar ist es, dass es auch tatsächlich sein Reich ist. Dass es seine Ernte ist. In dieser vergangenen Zeit kam eine Iranerin zu uns. Eine Frau, die in Iran geboren und aufgewachsen ist. Und die kam zu uns, eine Mohammedanerin. Iran ist ja mohammedanisch. Und da erzählte sie uns, und da gibt es viele Menschen, die verschmachten. Menschen, die den Weg nicht kennen. Aber der Herr in seiner großen Barmherzigkeit und Gnade ihr half. Und wie geschah das? Sie betete um ihr Kind, das ernstlich krank war, und betete im Namen Allah und betete im Namen Abrahams und den anderen Namen. Und sie sagte, da sagte ihr eine, bete nicht im Namen, in der Namen, in aller Namen und in anderen Namen. Bete im Namen Jesu. Und sie wusste nicht, was der Name Jesu bedeutet. Und sie betete in Jesu Namen. Fragte Gott, um Jesu Willen das Kind anzurühren. Das Kind wurde heil. Und als das, sie wusste nicht, wer Jesus ist. Hat auch keine Bibel. Und was tat sie? Sie holte sich ein Wörterbuch und schlug das Wörterbuch auf. Was bedeutet der Name? Und dann sagte ihr eine Stimme: Jesus ist der Rette. Jesus is the Savior. Savior, errette, erlöse. Savior. Da nahm sie ihr Wörterbuch. Was ist Savior? Was ist Erlöse? Was ist Errette? Und im Wörterbuch las sie das, was das Wort bedeutete. So kann der Herr der Erde wirken und reden zu einer Iranerin, die keinen Menschen hatte, ihr den Weg zu weisen. Und hier sind wir viele Christen. Und nicht einer unter uns ist da, um ihr zu helfen. Und dann sagte, redete der Herr wieder zu ihr. Sie hörte eine Stimme. Er ist ein Errette, Erlöse von Sünden. He saves of sin. Sin? Sünde? Was ist Sünde? Nahm sie wieder das Wörterbuch zur Hand. Was ist Sünde? Und da las sie denn von der Sünde. Und sie sagt, kein Mensch kann erfassen, was die Stimme bedeutete. Sie sagt, ich kann euch nicht beschreiben. Solch eine Liebe spürte sie in dieser Stimme. Sie sagt, unbeschreiblich, übernatürlich, solch ein Reichtum in dieser Stimme. Sie sagt, solch eine Treue, die sie fühlte und spürte, wenn Gott zu ihr redete. Und dann fand sie einige Christen, ganz fromme Menschen. Aber dann schwieg die Stimme. Und er redete nicht mehr zu ihr. Ganz fromme Leute, die sich gläubig nennen. Aber wo manches nicht gläubig ist. Bis nach einiger Zeit sie Christen fand. Und als sie unter diesen Christen war, sagte sie, ich spüre die Stimme. Wenn ihr redet, dann erkenne ich die Stimme in eurem Reden. Wenn ihr predigt, wenn ihr betet, wenn ich euer Leben anschaue, dann fühle ich und spüre das, was ich gespürt habe. Als der zu mir redete und sagte, bete nicht im Namen Allah oder Abraham, sondern in Jesu Namen. Der Herr der Ernte. Wie wunderbar. Wir könnten stundenlang darüber reden, wie der Herr der Ernte, wie der treue Hirte die Schafe sammelt. Aber auch wir sollen in Jesu Fußstapfen wandeln. Wir sind ja nicht alle Hirten, wir sind nicht alle Apostel. Zum Beispiel in Epheser 4, Vers 11 heißt es, er hat etliche gesetzt zu Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehren. Ey, Gott ist es, der die Menschen einsetzt. Es ist Gott, der die Menschen ruft. Es ist Gott, der die Menschen sendet. Nur er hat das Recht. Das haben wir nicht und das sollen wir ihm nicht aus den Händen nehmen. Das Einzige, was wir können, ist uns beugen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Mache mit mir und mache mit dem, was du willst. Und dass wir nicht dagegen gehen, sondern Gott walten lassen. Das ist gut. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Wenn wir beten, wenn wir bitten, dass es uns klar vor Augen steht, dass wir uns beugen vor dem Herrn der Ernte. Er ist der Chef. Er ist der Herr, nicht wir. Wir müssen uns zu beugen. Wir müssen uns beugen. Wir müssen folgen. Er geht voran. Die Sache ist sein. Und wir müssen ihm folgen. Und wir müssen uns unter ihn fügen. Sein ist die Herrschaft. Er ist der Herr der Ernte. Aber wenn deine Ernte reif ist und groß, dann sollte das uns nah ans Herz gehen und sagen, Herr, das wollen wir. Und darum freut es mich, wenn zum Beispiel wie der Arno und andere Kinder in Afrika, dessen Eltern Geschäfte haben und farmen, und die Eltern sagen, wann werden unsere Kinder endlich groß, dass sie arbeiten können. Sodass die Eltern mehr Zeit haben fürs Reich Gottes und Verkündigung des Evangeliums, wenn der Herr auch die Kinder ruft und das Kind sagt, Vater, denn das haben wir gelernt, dass wer sich Christ nennt und jedes Kind den Eltern untertänig sein soll und ehren soll. Kinder, ehret euren Vater und Mutter, auf dass es euch wohlgehe und ihr lange lebet auf Erden. Es gibt einige Menschen, die zu geistlich sind und meinen, so weit weg von den Eltern wie möglich. Und meinen, wenn ihr mit den Eltern zusammen seid, werdet ihr nur von denen bezaubert. Und trennen Kinder von den Eltern. Dazu haben wir kein Recht. Die gläubige Jugend ist eine Jugend, die die Eltern ehren. Selbstverständlich ist der Vater und die Mutter nicht an ersten Platz, sondern Gott. Aber das Kind, das den Herrn aufnimmt aus Herr im Leben, ist ein gehorsames Kind. Und ein Kind, das Vater und Mutter ehrt, nicht bis 16 Jahren oder 21 Jahren, solange Vater und Mutter lebt, ist das Kind ein Kind und hat den Vater und die Mutter zu ehren. Und wer das nicht tut, soll sich nicht Christ nennen und ist ärger als ein Heide. Und solche Jugend sollte nicht in der Gemeinde aufgenommen werden und geduldet werden, es sei denn, dass sie sich bekehren. Er ist der Herr. Sein Wort ist ausschlaggebend. Sein Wort muss gelten. Auch im 20. Jahrhundert. Er ist der Herr der Ernte. Und da können wir die Bibel zur Hand nehmen und lesen, was da heißt. Was die Bibel sagt. Und dementsprechend muss unser Leben sein. Und nicht, dass wir sagen, im 20. Jahrhundert nicht mehr. Sagte ja eine. Sagte, ach, dieses, dass die Bibel sagt, die Frau soll dem Mann untertänig sein. Das war für die Zeit, als die Menschen noch so primitiv waren. Jetzt sind unsere Frauen Lehrerinnen. Und Ärztinnen und Krankenschwestern. Wir können doch nicht erwarten, dass die Frau im 20. Jahrhundert noch dem Mann untertänig ist. Ja, das können wir fast nicht erwarten. Die haben ja die Hosen an, nicht? Aber wer betet zum Herrn der Ernte, dem geht es darum, was der Chef sagt, der himmlische Chef, auch im 20. Jahrhundert. Und Gottes Wort gilt auch heute noch im 20. Jahrhundert. Und im Reiche Gottes soll es gehen, so wie die Bibel es uns sagt. Bittet den Herrn der Ernte. Nun, das Beten, das Bitten. Wir bitten nicht nur um eine Tafel Schokolade und stören uns nicht daran, ob wir sie bekommen oder nicht. Dieses Bitten ist wiederum ein Wort, das kein oberflächliches Lippenspiel ist, sondern aus den tiefsten Tiefen des Herzens kommt. Ein Schrei aus dem Herzen. Dieses selbe Wort finden wir im 2. Korinther. 25, wo es heißt, wir bitten euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Dieses Bitten an Christi statt, als ob Jesus Christus selber bittet. Wie oberflächlich ist nicht unser Gebet. Schnell aus dem Bett noch ein, schnell ein Versehr sagen, schnell ein kurzes Gebet, abends ein kurzes Gebet und dann fragt man sich nach dem, habe ich gebetet oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Solch ein Gebet reicht nicht viel weiter als die Decke. Vielleicht haben die Fledermäuse, wenn die da sind und die Mäuse das gehört, aber Gott im Himmel ganz gewiss nicht. Der hört kein halbherziges Gebet. Und wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Liebe wenig Worte, aber das Meinen, ein wahres Gebet, das emporsteigt zu Gott. Lieben Schweizer Christen, können Sie beten? Wenn Sie beten, bekommen Sie die Antwort. Habe ich Ihnen mal gesagt, von der Erweckung in Südafrika, als die ausbrach, Ende 66, 67, habe ich Ihnen erzählt von zwei kleinen jungen schwarzen Buben. Zwei schwarze Jungs, die morgens zusammenkamen und dann beteten sie zum Hähn der Ernte. Und wenn sie gebetet hatten, dann schrieben sie auf, was ihre Bitten waren. Abends kamen sie zusammen und gingen durch die Liste hindurch und merkten das, was Gott erhört hatte und was er nicht erhört hatte. Die bekamen Erhörung. Die beteten und dann geschah etwas. Geschieht etwas, wenn wir beten? Wenn nicht, sind wir denn vielleicht zu den Priestern Baals gezählt? Oder geschieht etwas, wenn wir beten? Der Herr Jesus sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich immer hörst. Das sagt er am Grab des toten Lazarus, wo ich uns dank. Der Herr Jesus wusste, dass seine Antwort kommt, wenn er betet. Wie sieht es mit unserem Gebetsleben aus? Können wir beten? Sehr oft ist es traurig, wenn wir das Christenleben anschauen. Ich dachte von der Iranerin, die die Stimme Gottes hörte. Wissen Sie, dass es tatsächlich Christen gibt, die jahrelang Christen sind und nicht wissen, was die Stimme Gottes ist? Die nicht wissen, wie man sie hört? Die sagen, kommt die von außen, kommt die von innen, wie ist das? Trotzdem, der Jesus sagt, meine Schafe, die hören meine Stimme. Das Christentum sollte doch uns wirklich ans Herz gehen und eine ernste Sache sein. Nichts auf dieser Erde sollte uns von solchem Wert sein als das Evangelium. Kein Fleisch und Blut. Wir sollten keinen Menschen lieben, wie wir Jesus lieben. Er sollte unsere erste Liebe sein. Jesus hat gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist mein nicht wert, Frau, Haus, Kind oder was es ist. Und an einem Ort sagte, wer die nicht alle hasst, um meinen Namen willen, kann nicht mein Jünger sein. Sehen Sie, wie radikal Jesus ist. Die Bibel sagt, wer da hinzufügt und davon nimmt. Und verzeihen Sie, wenn ich es wage, um Ihnen zu sagen, was die Bibel sagt. Und sagen Sie nicht, tadeln Sie nicht solch einen Menschen und sagen, der geht zu weit. Ein Gottesmann, ich wage es zu sagen, dass er ein Gottesmann ist, hier in der Schweiz, vor einigen Jahren hat gesagt, Erlo, predige nicht so hier in der Schweiz, das kannst du in Afrika tun. Du kannst doch nicht erwarten, dass wir Christen hier in der Schweiz so sein sollen, wie du das erwartest. Wir haben das Fernsehen im Haus. Du kannst doch nicht erwarten, dass wir Männer so rein sind. Im Sexuellen. Wir sehen ja die nackten Frauen. Du kannst doch nicht erwarten, dass wir die Pornografie haben. Dass wir keine bösen Gedanken haben. Dass wir nicht von den Lüsten umhergetrieben werden. Das kannst du doch nicht erwarten. Ein bekehrter Gottesmann, dem ich hochachte, auf den ich heraufgeschaut habe. Und dass ich nach dem Menschen fragen musste, sagt mir nun bitte, wenn ich zu Ihnen reden soll, wie soll ich reden? Was erwarten Sie von mir? Eine Halbheit? Oder die Wahrheit? Was erwarten Sie von mir? Wofür soll ich hier nach Europa kommen? Aber ich bin dankbar, dass man doch die findet, die schmachten nach der Wahrheit. Und die sagen, wir wollen die Wahrheit haben. Nicht ein halbes. Christentum soll uns nicht ein Spiel sein, nicht ein Hobby. Christus soll unser Leben sein. Dann wird Sterben auch unser Gewinn sein. Wenn Christus unser Leben ist, und dann wird unser Leben von Bedeutung sein. Und dann können wir beten. Dann können wir beten. Im Petrusbrief heißt es, nun weiß ich nicht die deutschen Worte dafür, ihr Männer, seid nicht bitter gegen eure Frauen. Lasst euer Verhältnis und euer Leben in guter Ordnung sein mit euren Frauen, sodass euer Gebete nicht gehindert oder verhindert werden. Wenn der Mann nicht das rechte Verhältnis hat zu seiner Frau, dann soll er nicht beten. Weil das, was zwischen ihm und seiner Frau ist, auch zwischen ihm und Gott sein wird. Und seine Gebete werden Gott nicht erreichen. Das bedeutet nun nicht, dass er Ja und Amen zu allem sagen soll, was die Frau wünscht und dass er ihr alles gibt, was sie haben will. Er soll ein wahrer Mann sein, der sich so gibt, wie der Herr Jesus sich gegeben hat für die Gemeinde. Auch, dass er sie reinigte und heiligte. Das ist die Aufgabe des Mannes. So wie Christus sich gegeben hat, die Gemeinde zu reinigen und heiligen, so sollen auch die Männer. Das erwartet Gott von den Männern. Aber wenn sie auch ungeistlich ist oder fleischlich, dann soll der Mann nicht fleischlich werden, sondern ihr im rechten Sinn zurechthelfen. Sonst hat unser Gebet keinen Zweck, weil wir können mit unserem vielen Gebet gar nichts ausrichten. Und wir verschwenden unsere kostbare Zeit mit unserem vielen Gebeten. Das müssen wir durch unser Leben gehen und prüfen. Ist da etwas, was nicht stimmt? Und was nicht stimmt, muss in Ordnung gebracht werden. Sodass das nicht unsere Gebete hindert. Beten, das sollen wir. Und gehen Sie mal da durch. Wer ein Geschäft hat, kann nicht ja ein Jahr aus Geschäft machen. Und er geht nicht durch die Bücher und durch sein Geschäft und sieht, ob da Profit ist oder nicht. Ob es bergauf oder bergab geht. Was sagen Sie von solch einem Geschäftsmann? Was sagen Sie von einem Christen, der sein Leben nicht anschaut und sagt so, wie weit bin ich nun im letzten Jahre gekommen? Wie viele Menschen sind durch mich zum Glauben gekommen? Was konnte Gott durch mich schaffen? Unser Leben ist bald dahin. Wie schnell geht das? Ehe wir uns versehen, ist unser Leben dahin wie ein Hauch, wie eine Wolke, wie der Nebel, wie eine Blume, die heute da ist, morgen nicht mehr. Und wir uns, wenn wir das Ende unseres Lebens erreichen und das Werk, wozu wir geschaffen sind und gesandt worden sind in dieser Welt, haben das nicht getan, was Gott von uns erwartet hat. Haben nicht gewirkt. Der Herr Jesus sagt, ich muss wirken, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, wo niemand wirken kann. Die Zeit kommt, lieben Freunde. Im Englischen heißt es, die Zeit läuft aus. Die geht dahin. Und was dann? Wie wird es sein, wenn am Ende unseres Lebens wir zurückschauen und sagen, unser Leben ist dahin. Vergeudet. Ich habe nur für mich selbst gelebt. Für mein Eigenreich. Nur mal, bei mir ging es nur um mich. Um meine Sache. Und nicht, ich lebe, zwar nicht ich, aber Christus lebt in mir. Weiß nicht, ob dies nun böhmische Dörfer sind, die ich rede, oder ob sie das verstehen. Bittet den Herrn der Ernte. Es gibt solch eine Zahl in dieser Zeit. Es hat noch nie so viele Gottlose und Heiden gegeben in der ganzen Weltgeschichte wie heute. Wissen Sie das? Es hat noch nie so viele Menschen gegeben, die Gott nicht kennen. Und wie viel richtet ihr Gebet aus? Beten kann jeder, der sein Leben bereinigt hat und der es ernst meint. Dazu brauchen Sie keine Theologie zu studieren. Dazu brauchen Sie nicht nach China. Dazu brauchen Sie nicht nach Afrika. Das können Sie da, wo Sie sind. Das kann Gott schenken. Möge es doch so sein, dass eins, wenn Sie vor dem Herrn stehen, dass der Herr Jesus sagt, mein Kind, schaue, das sind alle, die Reich Gottes arbeiten, die ins Leben gerufen sind durch dein Gebet. Möge Gott schenken, dass ein jeder, der hier unter uns ist, nicht fruchtlos ist, sondern dem Herrn, Wort des Herrn gehorsam. Und dass es Menschen gibt in aller Welt, die wirkliche, echte, wahre Zeugen Jesu sind und Jünger Jesu. Arbeit im Reiche Gottes durch ihr Gebet. Nun das Letzte. Beachten Sie, Jesus sagte dieses zu seinen Jüngern. Er sagt es nicht zu allen, zu seinen Jüngern. Sollten wir für andere beten, dass sie Arbeiter werden im Reiche Gottes und wir sind keine Arbeiter? Sollten wir beten, dass der Herr Jünger aufrichtet und wir sind keine Jünger? Könnte Gott solch ein Gebet hören? Könnten wir sagen, Herr, sende andere in die Ernte? Und wir sind nicht bereit zu sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Das bedeutet nicht, dass sie ihre Arbeit verlassen oder ihren Bezirk. Notwendigerweise nicht. Aber sie können ein Zeuge Jesu sein, da wo sie sind, in ihrer Gemeinde. Da wo sie sind. Wir als Motto in Südafrika sagen, der Mensch soll nicht seine Gemeinde verlassen, sondern da Licht und Salz sein. Da, wo er ist. Einer, der sagte, es waren zwei Freunde und der eine Evangelische kam zum Glauben, bekehrte sich und in seinem ersten Eifer sagte zu seinem katholischen Freund, du komm mit mir in den Gottesdienst. Da sagte er, nein, da gehe ich nicht hin. Er sagt, warum nicht? Komm doch zu uns, zu den Katholiken. Da sagte er, ach, was kriegst du da? Du kriegst doch nichts. Da sagt der Katholik, gehst du denn in den Gottesdienst, weil du etwas kriegst und bekommst? Ich gehe dahin. Bei mir geht es nicht, was ich da bekomme, sondern was ich da dazu tue und dazu füge, dazu beitrage. Ja, sehr oft geschieht es wie in der Bibel, dass der Esel mehr weiß und mehr sieht als der Prophet, der ihn reitet. Aber ein jeder hat das vor Gott zu verantworten. Ein jeder. Aber ich sage nur, wie wir es machen. Es gibt natürlich, wo einige sich bekehren und sind auch bei den Sekten, wo die Sekten sagen, wir dulden das nicht und sie müssen hinaus. Es gibt auch das, dass die Hälfte der Gemeinde sich bekehrt und es gibt auch, dass die ganze Gemeinde sich bekehrt. Die Kirchengemeinde. Das gibt's auch. Aber wir sollen treu sein, da wo wir sind. Unser Herz soll für die Ernte und für den Herrn der Ernte schlagen. Für ihn brennen. Es nützt nicht, dass wir beten, Herr, sende, arbeite in deine Ernte. Und wir sind nicht in vollem Einsatz. Uns bricht das Herz nicht. Wir sind die Verlorenen. Heute Morgen hatten wir einen wunderbaren Tag, die Lieben, wo wir waren. Wir haben uns auf den Berg Sentes genommen und das war so wunderschön und klar da oben. Arno war zum ersten Mal so viel Schnee gesehen. Wir kennen das ja nicht. So viel Schnee. Wir haben uns auch den Schnee gut angeguckt und sagten so, weißer als Schnee. Ist das nicht wunderbar, dass der Herr Jesus unsere Sünden reinwaschen kann? Weißer als Schnee. Weißer als Schnee. Welch eine Botschaft. Für die, die gesündigt haben, dessen Sünde blutrot ist. Das Evangelium ist ja nicht ein Evangelium für die Frommen. Und die Geistlichen, sondern für die Sünde. Und die, den Menschen, den Herrn Jesus lieben, sind ja nur die, denen viel vergeben ist, von denen wir reden. Was? Der schreibt, der redet und der hat so furchtbar gesündigt. Der Herr Jesus sagte den Simon: Simon, es gefällt dir nicht, dass dieses Mädchen dir unsittlich ist und mit so ein schlechtes Leben geführt hat, zu meinen Füßen sitzt. Du hast mir kein Wasser gebracht, meine Füße zu waschen, kein Öl, mein Haupt zu salben. Aber weißt du, diese Dirne, die sitzt nun hier und hört nicht auf, meine Füße zu waschen mit ihren Tränen und gebraucht ihre Haare als Handtuch. Dazu war sie bereit. Und wir wissen ja, wie Dirnen sind, unsittliche Mädchen. Die putzen sich und färben sich und was nicht alles. Wir wissen ja, wie die sind. Und die saß und gab nun nichts um und weinte bitterlich. Hatte wohl ein saures Gesicht. Die Haare wurden schön gemacht, aber da trocknete sie Jesu Füße, die voll Staub waren. Aber das schadete ihr nichts, wenn ihr Kopf auch schmutzig dabei wurde. War es ihr das größte Vorrecht. Da sagte Herr Jesus: Simon, das tut sie, weil dem viel vergeben ist, der liebt viel. Hören Sie auf, die Sünde zu richten und denken Sie sich fromme und meinen, Sie haben ein Recht, Ihr Mund zu öffnen. Der hat es nicht. Sie können vom Herrn reden, der nicht, weil er zu sehr gesündigt hat. Und der Herr Jesus sagt: Du Simon, du weißt nicht, die liebt mich mehr, als was du mich liebst. Dir ist nur wenig vergeben worden. Dieser Person ist viel vergeben worden. Und wie können wir über andere Menschen herfahren und sie richten und ihre Sünden aufzählen? Das können wir meisterhaft. Der hat die Ehe gebrochen. Aber wissen Sie, dass der die Fähigkeit hat, Jesus mehr zu lieben, als Sie, die noch nicht die Ehe gebrochen haben. Aber im Herzen haben Sie es vielleicht schon tausendfach getan. Sind Sie ein Meister dabei. Aber es gelingt Ihnen, das zu verdecken. Und der Herr sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Da mussten die frommen Pharisäer auch den Raum verlassen, weil er ihre Gedanken aufgedeckt hat. Und ein Gedanke ist wie eine Tat. Gott richtet die Gedanken wie eine Tat. Ein Gedanke ist wie eine Tat. Wenn Sie wissen wollen, wie Ihr Leben aussieht, schauen Sie Ihre Gedanken an. So sind sie. Und der Herr sagt, die liebt mich mir, weil ihr viel vergeben ist. Welch ein Herr, welch ein Chef der Ernte. Dienen wir dem oder dienen wir einen anderen Herrn? Oder unserer eigenen Vorstellung? Nun sagt der Herr dieses zu seinen Jüngern. Es jammerte ihn. Er sagte ihnen, betet zum Herrn der Ernte. Und das sagte zu seinen Jüngern. Haben wir ein Recht, um zu beten, dass der Herr Menschen erfasst und sie als Arbeit in die Ernte sendet, wenn wir nicht in vollem Einsatz Arbeiter sind im Reiche Gottes? Das kann die Hausfrau bei den Töpfen. Das kann das Kind in der Schule. Wir brauchen die Schule nicht zu verlassen. Wir brauchen die Hausarbeit nicht zu verlassen beim Putzen, beim Wäschewaschen. Alles soll heilig dem Herrn sein. Ganz für den Herrn. Und nicht, wenn der Mann etwas sagt und will sagt uns etwas und dann werden wir ungeduldig dabei. Und gefällt uns nicht. Und wir reagieren ganz energisch. Nicht in Sanftmut und so wie die Bibel es sagt. Es ist Heuchelei, um zu beten zum Herrn der Ernte. Herr, sende Arbeiter. Und wir geben gar nichts um die Arbeit des Herrn. Kümmert uns nicht. Wenn wir sonntags in Gottesdienst gehen, vielleicht in die Bibelstunde und noch in die Gebetsstunde hinein, dann genügt es. Auf keinen Fall. Wenn wir beten um den Herrn der Ernte, um Arbeiter, zum Herrn der Ernte, dann müssen wir mit unserem ganzen Leben, mit alles, was wir sind und haben, auf dem Altar Gottes sein. Und dann muss der Herr sehen können, dass wir das meinen, dass es nicht nur auf unseren Lippen ist, sondern unser Leben, dass es uns ums Reich Gottes geht, um die Ernte unseres Herrn. Sie sagen in Russland, wir wissen ja, dass in kommunistischen Ländern die Wirtschaft und alles bergab geht. Und ich sprach mal mit einigen Russen, da sagten sie, ach, das sieht schlecht aus. Da arbeiten die Menschen. Und wenn der Chef sich umdreht und geht weg, dann setzen sich alle hin und arbeitet keine. Also die arbeiten ja doch nur für die Regierung, nicht für sich selbst, dann arbeiten sie gar nicht. Und dann haben sie Korn, die müssen ja so viel einführen, und dann kommt der Regen, keines stört sich daran, wenn das nass wird, das schadet ja nicht. Ist ja nicht ihres Regierungs. Dann haben sie Pflanzen, Korn oder Mais, was es auch ist, und das soll ja nicht nass werden. Und das Heu, und wenn da der Eigentümer da ist, dann sorgt er dafür, dass das Segel darüber kommt, dass es nicht schlecht wird. Aber sie sagen, die in Russland, die sorgen sich gar nicht darum, wenn es auch nass wird, dann lachen sie darüber. Machen wir Christen nicht genau das, was die Russen in Russland machen? Könnte es sein, dass das Reich Gottes aussieht, wie es ist? Und dass die Lage so ist, wie sie ist, auch in Europa? Unseretwegen, weil wir gleichgültig sind, weil die himmlische Regierung, der himmlische Herr und Chef uns nicht mehr und von größerer Bedeutung ist als die Jugend in Russland fühlt gegenüber ihrer russischen Regierung. Wie werden wir einst vor dem Herrn der Ernte bestehen können? Wenn er erscheint, das ist ein Auftrag an uns. Da gibt es keinen anderen Ausweg. Wir können nicht sagen, ich hatte keine Zeit, ich war zu müde. Mein Leben war, ich war zu sehr beschäftigt. Das ist sein Auftrag, sein Gebot. Und wir uns, wenn wir dieses Gebot nicht nachkommen. Er sagt seinen Jüngern, betet und bittet den Herrn der Ernte. Er soll uns euch eine ernste Sache sein. Und wenn wir das nicht tun, ihr lieben Freunde, sind wir schuldig vor Gott. Wir werden nur unschuldig sein, vielleicht, wenn wir keine Jünger sind. Und aus diesem Raum gehen und sagen, ich bin kein Jünger Jesu. Dann gilt ihnen dieses nicht. Aber wer sich Christ nennt und Gottes Kind und Jünger Jesu, wir, wenn er diesem Wort nicht gehorsam ist. Es jammerte ihn, der Herr der Ernte. Und er sagt zu seinen Jüngern, betet, dass der Vater und der Herr der Ernte Arbeit sendet. Denn die Ernte ist groß. Es kann schief gehen. Der Regen kann kommen. Und dann ist das Korn dahin. Und die Menschenseelen dahin. Besteht solch eine Möglichkeit? Was werden wir sagen? Welch eine Ausrede werden wir gebrauchen? Wie werden wir uns entschuldigen und rechtfertigen vor Gott? Wenn es in der Vergangenheit nicht ernst war, möge Gott schenken, dass von heute Abend an es anders sein wird. Und dass es uns eine ernste Sache sein wird. Und dass wir diesen Auftrag folgen und nicht nur höre, sondern Täter sind. Keine zu alt, keine zu jung. Auch ihr Jugendlichen, ihr jungen Leute, bei euch soll es nicht um Popmusik gehen oder Weltlichkeit, sondern um den Herrn der Ernte und sein Wort und sein Auftrag. Lasst uns beten. Herr Jesus, schenk, dass dein Wort, welches ein Same ist, dass es auf guten Boden fällt in unseren Herzen. Und wenn das deine sind, Dornen und Disteln, hole die heraus, dass dein Same und dein, was du in unser Herzen hineinpflanzt, nicht erstickt wird, sondern dass dein Wort vielmals Frucht bringen kann. Auch in diese Gemeinde, in diese Kirche. Und im Leben alle derer, die heute Abend hier zugegen sind. Amen.